ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Am 12. Februar 2018 liegt ein toter Mann in seinem Schlafzimmer. Nebenan in der Küche trifft die Polizei auf seinen Pfleger.
Der Herr W. war schmuddelig gekleidet und er war aus meiner Sicht auch massiv übergewichtig. Ich habe nochmal in den Unterlagen nachgesehen. Das waren auf 163 Zentimeter 150 Kilogramm.
Der Münchner Kriminalhauptkommissar Roland Bader befragt diesen Mann, der schon jahrelang als 24-Stunden-Pfleger arbeitet.
Der erste Eindruck war, diese Person kann eine ältere Person betreuen. Das habe ich eher mal in Zweifel gezogen. Vielmehr war der Eindruck, dass diese Person gegebenenfalls selbst einen Betreuer braucht.
Als die Polizei den Todesfall prüft, hat der Mann sein Laptop aufgeklappt. Er hört polnische Polka-Musik.
Ich habe ihn dann ein bisschen zurechtgewiesen, dass es eben der Situation nicht angebracht war, so laut Musik zu hören, wenn hier gerade eine Person verstorben ist. Er hat dann nur darauf geantwortet, dass er jetzt umgehend wegfahren möchte. Er müsse nach Hause.
Dem Notarzt fallen ungewöhnliche Spuren am Toten auf. Punktförmige Einblutungen im Mundraum und hinter den Ohren. Hier beginnen die Ermittlungen in einem Mordfall. Und bald wird klar, es handelt sich um eine ganze Serie. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Felix Gebhardt. Diesen Podcast gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und den Mordfall beleuchten wir gemeinsam mit Markus Cebula. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, hallo Felix.
Deine neue Staffel ARD Crime Time gibt es zu sehen in der ARD Mediathek und den Link finden Sie auch in unseren Shownotes. Tödliche Pflege, der Serienmörder im eigenen Haus. Genauer gesagt in einer Doppelhaushälfte in der Nähe von München in Ottobrunn. Da gibt es diesen ersten Polizeieinsatz, von dem uns der Ermittler gerade schon erzählt hat. Im Bett liegt ein toter Mann, 87 Jahre alt. Wer ist dieser Tote?
Es handelt sich um den alleinstehenden Franz W., der an Parkinson und Demenz erkrankt ist. Familienangehörige haben daher für ihn eine sogenannte, wie man das ja so kennt, 24-Stunden-Pflege organisiert. Und sie soll ihm jetzt im Alltag helfen, weil er den Alltag so jetzt nicht mehr alleine stemmen kann aufgrund seiner Erkrankung. Und wir haben uns da klar entschieden, auch in Abstimmung hier mit den Ermittlern, im Sinne des Opferschutzes den Vollnamen hier auch nicht zu nennen und auch nicht den genauen Wohnort. Denn bis heute, so hat uns diese Arbeit an diesem Fall auch gezeigt, leiden hier auch viele Angehörige unter diesen zahlreichen Taten, um die es hier heute gehen wird.
Und die Polizei trifft nun auf diesen Pfleger, den er hat. Der benimmt sich ziemlich merkwürdig, gar nicht so, wie man es erwarten würde, wenn jemand gestorben ist. Er hört laut Musik, wirkt total unpassend in der Situation. Wer ist dieser Mann?
Genauer gesagt ist es eher ein Hilfspfleger. Also vorneweg, um das klarzumachen, das handelt sich hier nicht um einen ausgebildeten Krankenpfleger, sondern eher um eine Art Alltagshelfer. Dieser Begriff der 24-Stunden-Pflege so suggeriert da zwar erstmal etwas anderes, aber wie gesagt, eigentlich geht es hier nur um eine Alltagshilfe.
Eine wichtige Unterscheidung.
Richtig, genau. Der Pfleger heißt Jegor W. und eben dieser Hilfspfleger soll dem kranken Mann hier in Ottobrunn bei München im Alltag helfen. Also bei seinen Haushaltstätigkeiten, Hilfestellungen, mal zur Hand gehen, mal bei Einkäufen unterstützen, aber eben ganz klare, keine medizinischen Dinge, wie es eine ausgebildete Pflegekraft etwa tun dürfte. Also sprich Tablettengabe oder auch das Anziehen von Stützstrümpfen ist ihm eigentlich nicht gestattet. Genau. Und jetzt liegt in dieser Nacht zum 12. Februar 2018 Franz W. tot in seinem Schlafzimmer. Und es ist tatsächlich hier auch der Hilfspfleger Jegor W. selbst, der in dieser Nacht diesen Hausnotruf absetzt. Also das muss man sich so vorstellen, dass da ein Knopf ist. Meist wird er im Handgelenk getragen, wie eine Art Uhr mit einem Knopf drauf. Und mit diesem Signal kann man quasi sofort einen Notruf auslösen, sodass man sich hier einfach schnell Hilfe holen kann, ohne noch an ein Telefon zu gehen.
Und der gerufene Notarzt ist ein ganz wichtiger Anstoß in der Ermittlungsarbeit, denn er ist aufmerksam geworden auf die Blutungen des Toten. Die erscheinen ihm ungewöhnlich. Und auch die Rechtsmedizinerin Bettina Zinker schaut sich die Auffälligkeiten dann genauer an.
Letzten Endes hat sich gezeigt, dass diese Punktblutungen im Mund, dass das keine Einblutungen waren, sondern das waren eigentlich weitgestellte Gefäße. meine Kollegin kam zu dem Ergebnis, dass wir den Menschen sofort obduzieren müssen, also ohne zeitliche Verzögerung, weil sie 3 fragliche Injektionsstellen am Körper gesehen hat, was grundsätzlich zu einer Insulininjektion passen würde. Und da Insulin sehr instabil ist, muss man dann versuchen, die Obduktion ganz schnell zu machen, damit man noch möglichst gute toxikologische Untersuchungsergebnisse erlangen kann.
Die Professorin gibt uns in ARD Crime Time noch weitere Einblicke in ihre Arbeit, denn sie leitet auch die darauffolgende Obduktion, veranlasst worden von der Staatsanwaltschaft, um dieser Vermutung nachzugehen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handeln könnte. Das sind die ersten Ansätze, denen auch Hauptkommissar Roland Bader auf der Spur ist, so wie sie das von uns gewohnt sind, liebe Hörerinnen und Hörer, rekonstruieren wir das gemeinsam mit den vielen weiteren Ermittlerinnen und Ermittlern. Markus Cebola hat mit Ihnen gesprochen. Wie erinnern die sich denn an diese ersten Schritte in dem Fall?
Ja, für die Mordermittler, mit denen ich hier im Rahmen der Doku sprechen konnte, hat man gemerkt, war das schon ein sehr besonderer Fall, der ihnen allen noch sehr präsent war. Denn diese Dimension, die dieser Fall am Ende hatte, der war für sie von Beginn überhaupt noch nicht so klar. Denn diese Ermittlungen, die haben begonnen in München bei dem sogenannten K12, also ein Kommissariat, das für Todesermittlungen zuständig ist. Die sind in den Morgenstunden nach Ottobrunn gefahren und haben dann, als sie vor Ort eingetroffen sind, ihre Kollegen des K11, also des Kommissariats, verständigt, die für vorsätzliche Tötung in München zuständig sind, also umgangssprachlich die Mordkommission.
Also da gibt es klare Unterteilungen schon zwischen den Nummern.
Genau, richtig. Im Interview mit uns erinnerten sie sich dann noch gut an den Einsatz, auch deswegen, weil der Pfleger, also der Hilfspfleger Jegor Schwe, ja besonders auffällig gewesen sei. Ne? Wir hatten das ja schon in den ersten Tönen zu Beginn unserer Folge hier gehört. Und er war natürlich die einzige Person, die jetzt noch hier war, die sich dann auch noch auffällig verhalten hatte. Er hatte seinen Koffer schon gepackt, er saß da abreisebereit in der Küche und hat diese Polka-Musik auf seinem Laptop gehört. Also alles sehr seltsam, als hätte er fast schon damit gerechnet, dass er jetzt hier wieder das Haus verlassen kann.
Und jetzt bringen die Ermittler Jegosz W. zur Dienststelle nach München. Er soll als Zeuge die letzten Stunden von Franz W. schildern. Und die Vernehmung übernimmt Hauptkommissar Bader.
Parallel hierzu lief eben die Obduktion und diverse andere Untersuchungen. Der Herr W. sollte erst einfach mal mitteilen, wie denn seine Anreise war, wie lange er das schon machte, wer war denn alles im Haushalt, wie war sein Tagesablauf. Da stellte sich eben schnell heraus, dass er erst kürzlich angereist war, erst am 9.2. Also er hat es eigentlich so dargestellt, dass er direkt neben dem Bett wachend sitzen würde und auf jede Regung des zu Betreuenden reagieren würde. Das wurde natürlich von mir in Zweifel gezogen. Das ist ja komplett unmenschlich, habe ich gemeint. Das hält doch niemand durch. Und er hat dann felsenfest behauptet, nein, das wäre eine Wache in ständiger Bereitschaft. Dann wäre er aber dann doch eingenickt und um 3 Uhr nachts aufgewacht und dann hätte er den Tod festgestellt. Ich habe dann gefragt, und haben Sie Erste-Hilfe-Maßnahmen geleistet? Und daraufhin hat er gemeint, nein, das darf nur eine ausgebildete Person vom Rettungsdienst, er darf das gar nicht. Manche Dinge waren eben dann so für mich befremdlich, dass ich ihm dann schon in klaren Worten gesagt habe, das kann er so jetzt nicht gewesen sein. Dann geht die Tür auf und der Kollege schaut herein und sagt zu mir, ja, Roland, komm doch mal kurz raus, wir haben neue Infos.
Die Leiche von Franz W. in Ottobrunn ist untersucht worden. Roland Bader und seine Kollegen bekommen eine erste Rückmeldung aus der Rechtsmedizin in München. Und es wird keine natürliche Todesursache gefunden, sondern die neuen Erkenntnisse deuten auf eine Insulinvergiftung hin. Das ist Professorin Bettina Zinker ziemlich bald aufgefallen.
Was man direkt im Rahmen der Obduktion sagen konnte, war, dass der Verstorbene Injektionsstellen hatte. Der hatte eine am Brust und 2 am Arm, die er eigentlich nicht haben sollte, weil, da haben wir so einen Medikationsplan vorgelegt bekommen, weil der Mensch keine Medikamente bekommen hat, die man an diese Körperstellen hätte spritzen sollen. Also der hat quasi Injektionen bekommen, für die es keine Erklärung gab. Dann wurde natürlich so ein Urin-Schnelltest gemacht und auch eine Messung am Blutzucker. Und da hat sich ein Blutzuckerspiegel von 27 Milligramm pro Deziliter gezeigt. Das ist ein sehr niedriger Spiegel. Und das kann zu ganz erheblichen Beeinträchtigungen führen, je nachdem, wie niedrig der Blutzuckerspiegel ist. Und letzten Endes kann es auch zum Tod führen. Wir haben keine Todesursache des Verstorbenen gefunden, sodass dann im Raum stand, okay, der hat Injektionsstellen, die da nicht hingehören, hat einen niedrigen Blutzuckerspiegel und hat sonst keinen organischen Grund, warum er zu diesem Zeitpunkt hätte sterben sollen. Und damit stand dann die Verdachtsdiagnose einer Insulinbeibringung natürlich klar im Raum.
Das sind also die toxikologischen Ergebnisse, die uns die Rechtsmedizinerin erklärt hat. Und wie reagieren die Ermittler nun darauf?
Sie hatten uns berichtet, dass Bettina Zinker sie sofort angerufen hat, also die Mordkommission in München, die ja zwischenzeitlich mit Jagos W. hier noch im Gespräch war, was hier eigentlich in diesen Morgenstunden abgelaufen sei. Und sie gibt ihre Vermutung den Ermittlern weiter, also dass das schon auf ein Tötungsdelikt durch Insulin hindeuten könnte. Und relativ zeitgleich hatten die Ermittler, so hatten sie es uns berichtet, Jagos W. auch gefragt, ob sie mal sein Gepäck durchsuchen dürften. Und dabei machen sie tatsächlich einen unfassbaren Fund, nämlich einen Insulinpen. Das bedeutet jetzt für Jagos W., dass er nicht mehr länger hier als Zeuge von der Polizei befragt wurde, sondern tatsächlich jetzt eher als Beschuldigter eingestuft wurde, weil man ihm jetzt hier konkret den Vorwurf eines Mordes machen konnte. Ermittler Roland Bader berichtete uns, dass Jagos W. daraufhin ja zu schwitzen anfing, zu zittern anfing und ja eine Bedenkzeit verlangte, ob er vielleicht einen Anwalt kontaktieren möchte. Also die Stimmung kippte hier wahrscheinlich sehr.
Das macht auch gerade alles deutlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wie parallel ermittelt wird, wie parallel die Untersuchungen verlaufen und da ineinander greifen. Hauptkommissar Roland Bader unterbreitet nun dem Beschuldigten die Vorwürfe.
Auch habe ich ihn dann konfrontiert, wie das denn ist mit der Gabe von Insulin, was denn dann passieren kann. Schlimmstenfalls kann man sterben, aber das hat der Herr Wien nie gesagt, sondern er hat nur gesagt, schlimmstenfalls kann man davon schläfrig werden. Ich habe ihn dann weiter auch damit konfrontiert, dass Einstichstellen am Oberarm festgestellt worden sind. Minimale Einstichstellen. Und wie er sich die erklären kann. Und daraufhin hat er dann eben keine Antwort mehr gegeben.
Nun besteht also Tatverdacht wegen Mordes gegen Jagos W. Und er wird dann auch deshalb selbst körperlich untersucht in der Rechtsmedizin. Und jetzt denkt man vielleicht, wenn ich so an Fernsehkrimis denke, da werden ja eigentlich nur Tote untersucht. Also was hat es damit auf sich?
Ja, tatsächlich war mir das auch nicht so bekannt, aber in der Rechtsmedizin werden tatsächlich auch Lebende untersucht. Etwa zum Beispiel zur Erstellung eines Gutachten von Verletzungen im Zusammenhang mit Straftaten. Also wir haben das jetzt auch immer mal wieder im Rahmen von Dreharbeiten mitbekommen, dass da durchaus an den Instituten auch eine Art Publikumsverkehr herrscht. Ja, und auch Jagos W. wird von den Polizisten hier vor einer Inhaftierung körperlich nochmal von einem Rechtsmediziner oder hier in dem Fall einer Rechtsmedizinerin untersucht.
Interessant.
Definitiv. Und dabei findet Frau Zinker, die wir gerade schon gehört hatten, bei ihm zwei Mini-Injektionsstellen, die aus ihrer Sicht ja ein klarer Hinweis auf einen Insulinpen sein könnten und auch auf seine Diabeteserkrankung. Und tatsächlich findet dann die Rechtsmedizinerin auch auf Grundlage von medizinischen Akten heraus, dass Jagos W. seit 2016 eben auch Diabetiker ist und seit kurzem auch einen verschreibungspflichtigen Insulinpen besitzt, mit dem er seinen Blutzuckerspiegel regulieren soll. Und auch die passenden Insulinampullen, ja, die verschreibt ihn sein Arzt in Polen und die hat er auch hier dabei.
Wenn man sich diesen Insulinpen mal anschaut, das ist, ja, ich würde sagen, so ein bisschen dickerer Stift und die sind besonders praktisch für Erkrankte. Erklär doch mal, wie funktioniert das genau?
Ja, das hat uns Frau Zinker auch mal demonstriert in der Rechtsmedizin. Also vereinfacht gesagt ist es bei einer Diabeteserkrankung so, dass die Bauchspeicheldrüse, die eigentlich den Zuckerspiegel konstant halten soll, nicht mehr genügend oder entsprechend Insulin produziert, so dass dieser Zuckerspiegel, wie gesagt, konstant bleiben kann. Das kann man zum Beispiel je nach Schwere und Art der Diabeteserkrankung mit Tabletten behandeln. Aber manche müssen sich dann auch wirklich Insulin spritzen und genau dafür wurden diese Insulinpens entwickelt. Das Besondere an denen ist, die haben eine ganz, ganz feine, sehr, sehr kurze Nadel. Also man spannt eine Insulinampulle rein, man macht mit einem kleinen Einstellrädchen, wählt man aus, welche Dosis man jetzt sich an Insulin injizieren möchte und dann wird das Insulin durch diese kurze, dünne Nadel in das Unterhautfettgewebe gespritzt. Das ist dadurch nahezu schmerzfrei und ja fast unsichtbar, was den Fall ja auch so besonders macht, weil diese Einstichstellen wirklich ja nur sehr schwer zu entdecken sind.
Also erstmal ganz praktisch gesagt ganz leicht bedienbar, ist eine kaum spürbare Injektion, aber eben dieses lebenswichtige Medikament kann offenbar auch als tödliche Waffe eingesetzt werden. Jagos W. steht unter Tatverdacht, einem 87-Jährigen eine Überdosis Insulin gespritzt zu haben. Das bestreitet er bisher gegenüber den Ermittlern. Das ändert sich aber jetzt. Wir bekommen hier exklusive Einblicke in die Vernehmungstaktik der Polizei. Ein weiterer Kollege kommt zum Einsatz, um die Befragung fortzusetzen.
Es gehört eigentlich zum Einmaleins einer beschuldigten Vernehmung, dass man, wenn derjenige aussagebereit ist, dass man so eine Vernehmung eigentlich mit Dingen beginnt, die augenscheinlich erstmal mit der Tat gar nichts zu tun haben. Ich habe ihn etwas auch zu seiner Persönlichkeit natürlich vernommen. Er ist in Polen als Einzelkind aufgewachsen, hat in einfachen polnischen Verhältnissen gewohnt. Der Vater war Schreiner, die Mutter hat in einer Fabrik gearbeitet. Ich habe ihn dann aber auch relativ persönlich angesprochen. Ich habe ihn eigentlich auf den Kopf zu mit seiner Fettleibigkeit konfrontiert. Ich habe ihn gefragt, ob er schon immer so dick war, ob ihm das Probleme macht. Also eigentlich habe ich ihm schon Fragen gestellt, die man einem normalen Gesprächspartner eigentlich nicht stellt, sondern ich bin ihm schon persönlich auf die Pelle gerückt, sage ich jetzt mal, um auch auszutesten, wie entwickelt sich unser Verhältnis. In dieser Vernehmung hat er dann eigentlich auch von Anfang an eingeräumt, dass er dem Geschädigten in der Nacht Insulin gespritzt hat. Schon von Anfang an, als er an die Einsatzstelle gekommen ist, hätte der alte Mann ihn angefangen zu beleidigen, zu beschimpfen, auch teilweise körperlich anzugehen und so weiter. Das hat er letztlich als Grund dafür vorgebracht, dass er ihm Insulin injiziert hat. Nicht in der Absicht, ihn zu töten, aber zumindest, um ihn ruhig zu stellen über Nacht.
Also da sind schon wieder juristische Details dabei. Keine Tötungsabsicht, aber um Franz W. außer Gefecht zu setzen. So stellt es Grzegorz W. dem Ermittler gegenüber dar. Das ist Kriminalhauptkommissar Johannes P. Er gehört zum Ermittlerteam der Mordkommission in München. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, warum sagen wir nicht seinen kompletten Namen?
Ja, das war tatsächlich auch sein eigener Wunsch. Und zur Wahrung seiner Persönlichkeitsrechte nennen wir eben nicht seinen vollständigen Namen. So war es dann aber möglich, dass der Mordermittler ganz offen im Interview zu dieser ARD Crime Time über seine Eindrücke zu dem Fall auch mit uns sprechen konnte.
Und das passiert auch immer wieder in unseren Recherchen, dass wir da erstmal ganz viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit wir mit den Ermittlern sprechen können und sie uns die Geschichten so detailreich erzählen können. Wir bleiben also jetzt mal beim Fall konkret. Wie stuft denn Johannes P. die Aussagen ein, die wir da gehört haben?
Also uns gegenüber sagte er, dass es für ihn in erster Linie wichtig war, in dieser ersten Vernehmung mit dem Hilfspfleger, dass er die Insulinverabreichung zugegeben hat. Aber für eine mögliche Mordanklage brauchte es natürlich mehr, also ein Geständnis oder zusätzliche objektive Beweise, wie zum Beispiel ein rechtsmedizinisches Gutachten, DNA-Spuren etc. Ihm wird jetzt auch entgegengehalten, dass Gegenstände beim Opfer aus Ottobrunn fehlen würden. Und da erklärt Grzegorz W., er habe tatsächlich etwas gestohlen. Und daraufhin finden sie dann auch bei ihm in seinem Portemonnaie EC-Karten und die zugehörigen Pins des Toten hier aus Ottobrunn. Es folgen dann noch weitere Untersuchungen am Tatort, also alles wird spurentechnisch untersucht. Und tatsächlich werden später im Laufe der Ermittlungen auch noch wirklich Spuren, DNA-Spuren am Safe des hier Tatverdächtigen gefunden. Also auch hier scheint er irgendwie zugange gewesen sein. Und es fehlt ja auch diese ominöse Uhr. Die wird später dann von Angehörigen noch in einer Matratze versteckt in dem Zimmer von Grzegorz W., wo er gewohnt hatte, in Ottobrunn, aufgefunden.
Nun hat Grzegorz W. ausgesagt, er habe tatsächlich Insulin gespritzt, allerdings um Franz W. müde zu machen, nicht mit der Tötungsabsicht. Und gleichzeitig fehlt aber jetzt ein eindeutiger Nachweis dafür, dass er tatsächlich Insulin gespritzt hat. Also es braucht ja wirklich tatsächliche Beweise, denn so eine Aussage allein reicht noch nicht aus. Wie kommen die Ermittler denn an diese handfesten Beweise, um dann auch wirklich die Anklage anzuschieben?
Ja, das ist hier eine besondere Herausforderung gewesen, denn nach dem Tod wird Insulin im Körper ja sehr schnell abgebaut und vor allem auch im Blut. Also das war mir auch neu, dass sich das quasi da noch weiter fortsetzt. In der Haut tatsächlich bleibt es doch länger erhalten und deshalb wird jetzt in einem Speziallabor ein Stück Haut des Toten untersucht. Und hier will man gucken, ob man hier an um diese Einstichstellen, die die Rechtsmedizin feststellen konnte, noch Insulin im Gewebe nachweisen kann. Weil im Gewebe, wenn sie da noch Insulin finden würden, wäre das ein klarer Beweis, dass hier etwas reininjiziert wurde, weil das hat sonst, wie gesagt, im Gewebe nichts zu suchen. Und dazu kontaktieren sie einen Experten der Sporthochschule in Köln, nämlich Professor Mario Teves. Das ist einer der führenden Doping-Experten in Deutschland, vor allem im Sportbereich oder auch im Pferdesportbereich. Und auch Insulin kann zur Leistungssteigerung verwendet werden. Und genau deswegen kann Herr Teves auch genau hier solche Tests den Ermittlungsbehörden anbieten. Und Professor Teves wertet jetzt das Blut, Urin und eben diese Hautproben des Toten aus, die ihm zugeschickt werden.
Der Fachmann erklärt uns das genauer, wie er in seinem Labor die Proben jetzt reinigt und dann untersucht.
In der Praxis bedeutet die Analytik, dass wir die Probe, sei es Haut oder Blut, reinigen, extrahieren. Das heißt, wir isolieren das Zielinsulin oder die Insuline aus dieser Matrix, indem wir über spezifische Antikörper unsere Substanzen, in dem Fall Insulin, isolieren, binden und reinigen. Dann wird das Ganze konzentriert, da wir meistens mit geringen Rückständen nur noch zu rechnen haben. Und dann wird mit Hilfe einer Chromatographie und Massenspektrometrie ein chemischer Fingerabdruck der Substanz generiert. Und so können wir zeigen, ob Insulin vorgelegen hat und wenn ja, welches Insulin. Im vorliegenden Fall haben wir eindeutig Humaninsulin, humanidentisches Insulin festgestellt, aber in Mengen und an Stellen in Geweben, wo es in dieser Größenordnung nie vorkommen sollte. Dabei muss man festhalten, dass insbesondere in Hautgewebe eigentlich keine messbaren Insulinmengen vorliegen. Und sollten hohe Mengen vorliegen, ist die Tatsache, dass Insulin an der Stelle verabreicht wurde, im Grunde abgesichert.
Wirklich sehr spannend. Wir haben ja also einen der führenden Doping-Experten in Deutschland im Sportbereich gehört, Professor Teves, mit diesem Fall in Kontakt gekommen. Und sein Ergebnis hier nochmal zusammengefasst, es wird Insulin gefunden. Er sagt, eine hohe Konzentration, also Insulin, das nicht vom Körper selbst stammt.
Genau, also es ist damit jetzt mehr oder weniger bewiesen, dass da irgendwie Insulin von außen in den Körper gebracht worden sein muss, weil diese Konzentration sich nicht durch eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse hier bei Franz W. erklären lässt und weil die gefundene Insulinkonzentration etwa hier an der Haut, in dieser Hautpartie so hoch ist und sich einfach nicht anders erklären lässt, weil da Insulin eigentlich nicht vorkommt.
Lässt sich denn da auch daraus ableiten, ob es sich um eine Überdosis Insulin handelt oder um eine Dosis, die zumindest bei einem Erkrankten im normalen Bereich gelegen hat?
Ja, das hatten wir Herrn Teves auch gefragt und natürlich auch, gibt es da wie eine Art Skala oder gibt es Werte, ne? So hatten wir uns das vorgestellt, aber tatsächlich kann er da nicht wirklich eine Aussage drüber treffen. Also er konnte Rückschlüsse ziehen, dass sehr viel Insulin verabreicht wurde. Also das hatte er uns als Größenordnung mitgegeben und das schon eher im oberen Bereich anzusiedeln sei. Jagger Schwe hat dann aber selbst bei späteren Vernehmungen mit der Polizei noch angegeben, auf die Frage, wie viel hatte er denn so hier gespritzt, dass er jedes Mal seinen Pen voll aufgezogen hat, also die Maximaldosis gespritzt hätte. Und das hätte er 4-mal wiederholt. Und dazu hatte uns auch die Münchner Rechtsmedizinerin Frau Zinker gesagt, dass diese Menge aus ihrer Sicht reichen würde, um mehrere Menschen zu töten.
Mit den neuen Erkenntnissen wächst auch der Verdacht, Jagosch W. hat nicht nur einen 87-Jährigen in Ottobrunn getötet, der Hilfspfleger könnte auch ein Serienmörder sein. Hauptkommissar Roland Bader erklärt, worauf diese Annahme basiert.
Wir haben ja dann auch diverse Facebook-Chats, E-Mails und so weiter durchgeforstet. Darin waren Dinge, wo er anderen berichtet, dass er eben zu Deutschen fährt, dort isst, sucht, klaut und wieder nach Hause fährt, um es dort zu verkaufen. Und schon recht schnell bin ich darauf gestoßen, dass der Herr W., noch bevor er überhaupt den Dienst in Ottobrunn angetreten hat, hat er einen Vertrag unterschrieben für den 13.02. bei einem neuen Patienten. Also sprich, er war eigentlich genötigt, dass er am 13.02. abreist, um seine neue Vertragsstelle anzutreten.
Also so wie der Hauptkommissar das uns jetzt erzählt, heißt das, Jagosch W. ließ sich immer wieder von unterschiedlichen Pflegeagenturen in die Haushalte vermitteln und offensichtlich hat er das alles genau geplant?
Ja, das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht nicht wirklich klar zu beantworten, ob das jetzt genaue Planung von ihm war oder eher sich das aus der Gelegenheit ergeben hatte. Im Fall zieht er jedenfalls am 9. Februar Februar, also 3 Tage vor dem Versterben hier bei seinem Klienten in Ottobrunn ein, hat aber schon eine neue Stelle. Also er hat hier schon einen neuen Vertrag unterschrieben, der auch jetzt schon bald anfangen soll. Also deswegen war für ihn eine Überschneidung. Sein Vertrag lief hier noch einige Wochen, aber er hatte hier schon die nächste Verpflichtung unterschrieben. Mhm. Eine Hypothese ist da, ob diese Insulingabe quasi erzwingen sollte, dass sein Klient entweder ins Krankenhaus eingeliefert oder eben verstirbt, also dass er das in Kauf genommen hat, um somit den nächsten Vertrag wieder erfüllen zu können. Warum er das jetzt hier so machte, das bleibt für mich unklar. Was den Ermittlern relativ schnell auffällt, ist, dass Jegosz W. häufig die Vermittlungsagenturen gewechselt hatte. Also meist sich immer nur einmal vermitteln hat lassen und es gibt da ein unzähliges Netz an Agenturen und hier einfach so eine Art ja, Vermittlungsagenturen-Hopping betrieben hat und das so auch gar nicht groß aufgefallen ist, dass bei ihm die Menschen teilweise relativ schnell versterben, bei denen er im Einsatz ist.
Jetzt drängt sich natürlich damit die Frage weiter auf, ist das nun eine groß angelegte Masche und gibt es auch vor allem weitere Opfer?
Ja, bei der Spurensuche gibt es für die Ermittler gleich zu Beginn eine wichtige Quelle, nämlich alle seine Geräte, also sein Laptop, sein Mobiltelefon etc. und seine darauf befindlichen Accounts. Denn dort allein können Sie schon über 90 Verträge finden, die er geschlossen hat, über Vermittlungsagenturen vermittelt. In wie vielen Haushalten er dann genau eingesetzt war und wo auch Menschen innerhalb kürzester Zeit verstorben sind. Auch das fangen sie jetzt alles an zu recherchieren. Und sie werden auch auf einen Fall im oberbayerischen Weilheim aufmerksam. Denn auch hier war Jegosz W. als Hilfspfleger im Einsatz. Und auch hier ist sein pflegebedürftiger Klient an einer Unterzuckerung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und da sind die Ermittler natürlich alarmiert. Kommt dann doch sehr verdächtig vor, wie hier der Fall aus Ottobrunn. Und dann entdecken sie noch einen sehr mysteriösen Fall am Tag der Festnahme von Jegosz W., nämlich auch in Mülheim an der Ruhr gab es 9 Monate vorher, also in NRW, auch eine Einlieferung ins Krankenhaus eines Pflegebedürftigen, der auch von Jegosz W. gepflegt wurde. Und auch hier war die Diagnose Unterzuckerung. Also die Mordkommission entdeckt jetzt hier ein Muster und der interne Verdacht wird immer größer. Das hat er hier nicht zum ersten Mal getan. Vielleicht sind wir hier einem Serienmörder auf der Spur.
Und man kann auch in deinen Filmen sehen, in der 3-teiligen Dokumentation in der ARD-Mediathek, dass da die Orte sich über ganz Deutschland erstrecken. Da sind ganz viele Punkte zu sehen. Und um jetzt diese aufwendigen Ermittlungen zu koordinieren, weil es ja um verschiedene Orte geht, versucht man jetzt zusammenzufassen, Fälle zusammenzuführen. Die Ermittlungsgruppe PEN wird gegründet, angelehnt an die mutmaßliche Tatwaffe, den Insulin-PEN. Und die damalige Staatsanwältin ist Marion Morlua.
Im Kopf überlegt man sich dann natürlich schon immer auf Seiten der Staatsanwaltschaft, welche Fälle bieten mir so viel objektive Beweismittel, dass es mir möglich sein wird, einen Tatnachweis zu führen und damit auch eine Verurteilung zu erreichen. Natürlich ist für alle Angehörigen, bei denen der Herr W. tätig war, das eine Belastung. Allein zu wissen, bei uns hätte auch was passieren können. Meine Mutter, mein Vater, mein Opa, meine Oma hätte auch ein Opfer sein können. Natürlich wollten wir dann wissen, mit welcher Person wir es da letztendlich zu tun haben. Die Problematik dabei war, dass rein in Deutschland natürlich nicht so viele Erkenntnisse zu finden waren. Er ist polnischer Staatsangehöriger, hat auch grundsätzlich in Polen gelebt und kam sozusagen nur nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Sodass dann für uns relativ schnell klar war, dass wir uns an die polnischen Behörden wenden.
Inwiefern haben denn die polnischen Ermittler da weiterhelfen können? Was kam dabei noch heraus über Jegosz W.?
Ja, dass er eine sehr üppige Strafakte und Vergangenheit schon hat. Nämlich, dass er durch sehr viel Betrügereien in Polen schon aufgefallen ist und seine kriminelle Laufbahn schon relativ früh, etwa mit 12 Jahren, begonnen hatte. Also mit kleinen Diebstählen, später wie gesagt dann Betrügereien. Und die brachten ihn dann tatsächlich auch für ungefähr 5,5 Jahre in ein polnisches Gefängnis. Er selbst kommt aus einer Kleinstadt in Westpolen nahe der deutschen Grenze und wohnt zum Zeitpunkt seiner Festnahme 2018 noch bei seinen Eltern in seinem ehemaligen Jugendzimmer. Und bei der Durchsuchung der Wohnung mit den polnischen Kollegen der Münchner Mordermittler fanden sie dann tatsächlich auch Insulinampullen des gleichen Herstellers, wie sie schon bei Jagosch W. in seinem Gepäck finden konnten.
Warum ist das ein wichtiger Fund für die Ermittler?
Ja, Insulin ist ja das mögliche Tatmittel und durch diesen Fund jetzt hier auch ein Beweismittel, da es sich um denselben Hersteller handelt, dieses Medikaments. Und die Ermittler haben dann auch die Mutter von Jagosch W. befragt, die jetzt hier auch zum ersten Mal durch die Polizei überhaupt erfuhr, was ihrem Sohn vorgeworfen wird, nämlich Mord. Und ja, sie hat gegenüber den Ermittlern, so wurde es uns berichtet, ihn auch eher als schwierig, als aggressiv in seiner Kindheit beschrieben.
Die Ermittler sind überzeugt, Jagosch W. hat gemordet, aber die genaue Zahl der Opfer bleibt unklar. Und um das weiter zu beleuchten, wird jetzt entschieden, die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten. Das muss sorgfältig abgewogen werden, erklärt uns Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Und die Ermittlungsgruppe muss auch schnell sein.
Es ging um den Abbau von Insulin im menschlichen Körper und der ist leider auch postmortal, geht dieser Abbau weiter. Wir wussten also, dass sich die Beweissituation für uns von Tag zu Tag verschlechtert. Wenn wir jetzt an die Öffentlichkeit gehen und uns die Leute, die ihn beschäftigt haben, sagen können, bei uns war er übrigens auch, dann ist es natürlich der viel schnellere Weg und der effizientere Weg. Das hat aber natürlich impliziert, dass wir ihn im Grunde genommen als Täter der Öffentlichkeit vorstellen müssen. Das ist eine sehr ungewöhnliche Maßnahme, die wir vorher nie gemacht haben und die wir auch später nie gemacht haben. Es ist natürlich zu berücksichtigen, dass eine ganz erhebliche Prangerwirkung entsteht. Wir sagen, diese Person mit Foto und Namen ist jetzt Verdächtiger in einem Mordfall. Das Gesetz, die Strafprozessordnung, sieht es eben vor, dass es möglich ist, Öffentlichkeitsfahndung zu machen, aber eben nur in ganz, ganz begrenzten Fällen. Es muss zum Beispiel das letzte Mittel sein, man muss alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben und es muss natürlich auch so eine gewisse Dringlichkeit sein. Die haben wir eben darin erkannt, dass wir gesagt haben, wir kommen anders nicht rechtzeitig an die für uns so maßgeblichen Beweismittel.
Also Öffentlichkeitsfahndung ist nur möglich, wenn es wirklich nicht anders geht. Und das hier ist ein Argument, auf das sich die Oberstaatsanwältin stützt. Ohne Hilfe von außen hätte die Ermittlungsgruppe die entscheidenden Beweise einfach nicht rechtzeitig bekommen. Wenn Sie das genauer interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, wie die Polizei, die Staatsanwaltschaft in solchen Momenten vorgehen, also diese Abwägung, bei der ja auch Persönlichkeitsrechte eine Rolle spielen, unter welchen Bedingungen eine Öffentlichkeit für die Ermittler erlaubt ist, das haben wir genau besprochen in einer anderen Folge von ARD Crime Time. Dorthin kommen Sie über einen Link in unseren Shownotes im Beschreibungstext zu dieser Folge. Die Ermittler glauben, es könnte noch viele weitere Tatorte geben, noch mehr Taten, die zu beweisen sind. Mit der Öffentlichkeitsfahndung hoffen sie, jetzt schneller weiterzukommen. Bei der Staatsanwaltschaft München 1 laufen die Hinweise aus der Bevölkerung ein. Lässt sich jetzt damit das Puzzle weiter zusammensetzen? Also gibt es noch mehr Todesfälle, die auf das Konto von Jagosch W. gehen?
Ja, Oberstaatsanwältin Anne Leiding, die wir gerade gehört haben, hat uns gegenüber die Öffentlichkeitsfahndung als sehr erfolgreich beschrieben. Er wurde auch, wie gesagt, mit klaren Namen und wirklich seinem Foto unverpixelt gezeigt. Und daraufhin meldeten sich zahlreiche Angehörige, bei denen Jagosch W. auch als Hilfspfleger war, von denen die Polizei bisher noch nichts wusste. Und so kommt es auch tatsächlich zu vielen neuen Verdachtsfällen. Insgesamt tatsächlich 23 weitere konkrete Hinweise aus ganz Deutschland. Also nahezu in jedem Bundesland war ja ein Einsatz, wirklich von der Ostsee bis nach Baden-Württemberg, bis Bayern, überall kommen Fälle auf. Und die Ermittler haben uns gegenüber von einer wahnsinnigen Menge an Informationen gesprochen, die auf sie eingeprasselt sind. Und deshalb haben sie auch angefangen zu priorisieren, also diese Hinweise. Fälle, wo sie Hoffnung hatten, noch Spuren zu finden, noch Beweise zu finden, um ihnen hier auch einen Tötungsdelikt nachzuweisen. Weil das große Problem für sie war natürlich, dass viele potenzielle Opfer des Hilfspflegers bereits begraben oder eingeäschert waren. Aber in einigen Fällen gab es tatsächlich noch diese möglichen Spuren, die zeigen hätten können, dass Jagosch W. auch hier mit Insulin getötet haben könnte. Und ja, bei diesen Fällen, wo die Polizei noch große Hoffnung hatte, Beweise zu finden, auf die haben sie sich konzentriert. Und da gab es zum Beispiel auch einen Fall aus Wiesenbronn in der Nähe von Würzburg.
Lass uns den mal ein bisschen genauer beleuchten. Um was geht es denn da genau?
Ja, das mutmaßliche Opfer hier heißt Heinrich N., ein ehemaliger Gastwirt des Ortes. Der 84-Jährige war erkrankt, war auf einen Rollstuhl angewiesen und somit auch auf fremde Hilfe. Und Jagosch W. kam hier als Alltagshilfe, als Hilfspfleger zu Heinrich N., der dadurch weiter in seiner gewohnten Umgebung wohnen konnte und ja, die Hilfe auch darin einfach bestand, dass er mit ihm tägliche Spaziergänge machte etc.
Die weiteren Umstände beschreibt uns Hauptkommissar Bader.
Vor Ort war es ähnlich wie in allen anderen Haushalten, dass sich die Familie jemand anderes vorgestellt hatte. Es ist aber auch immer wieder schwierig für die Familien, da einfach Nein zu sagen. Zum einen werden sie selber vertragsbrüchig. Ich kann ja nicht einfach sagen, der kann das nicht, wenn er es nicht mal probieren hat dürfen. Und zum anderen ist man darauf angewiesen. Man braucht jetzt jemanden, der sich kümmert. Der Herr W. wollte den zu Betreuenden mit dem Rollstuhl nicht mehrmals am Tag spazieren fahren, sondern nur höchstens zweimal. Bei einer solchen Ausfahrt kann man dann auch gleich mit dem zu Betreuenden über Kreuz, weil dieser in einen Laden wollte und dort sagte dann eben der Herr W., nein, das mag er nicht und hat dann auch gesagt, ich Gregor, ich Pfleger, es wird gemacht, was ich sage.
Also Jagosch W. verhält sich ziemlich herablassend, autoritär und so ganz und gar nicht, wie sich die Familie das vorgestellt hat. Im Januar 2018 stirbt der 84-jährige Heinrich N. aus Wiesenbronn. Das liegt in Unterfranken im Landkreis Kitzingen. Was ist da passiert? Sind die Ermittler hier also einem weiteren Mord auf der Spur?
Ja, vermutlich, denn auch hier, wie in dem Fall von Franz W., den wir zu Beginn gehört haben, verstirbt nur kurze Zeit, nachdem Jagosch W. hier bei ihm eingezogen ist, Heinrich N. Doch der Arzt, der hinzugerufen wurde, der ja, stellt jetzt erstmal verständlicherweise aufgrund der zahlreichen Vorerkrankung einen natürlichen Tod aus, sprich keine Kriminalpolizei, keine Obduktion. Deshalb lässt sich natürlich jetzt erstmal auch schwer sagen, was hier natürlich passiert ist und erstmal eine schwierige Ausgangssituation für die Ermittler. Da es jetzt aber diese Zweifel gibt und diese Vermutung, wollen sie hier jetzt nochmal genauer hinschauen. Denn zum Zeitpunkt der Öffentlichkeitsverhandlung ist Heinrich N. jetzt schon 2 Monate begraben. Und hier haben sie dann doch etwas Hoffnung, vielleicht doch noch Beweise sichern zu können. Und deshalb macht die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf eine sogenannte Exhumierung.
Also das heißt, sie holen einen Toten oder sie wollen einen Toten wieder aus dem Grab holen. Unter welchen Umständen kann man das machen?
Ja, dazu braucht es tatsächlich eine gerichtliche Genehmigung. Da ist zuständig das Amtsgericht an dem Ort, in dem sich das Grab befindet. Und die prüfen, ob so eine Exhumierung notwendig ist, ob sie rechtlich zulässig ist und auch, ob sie im Verhältnis steht, also sprich zum Schutz der Totenruhe, ob das gewahrt wird oder ob hier auch einfach die Aufklärung einer besonders schweren Straftat, wie in dem Fall Mord, hier auch einfach übergeordnet ist. Und hier wird letztendlich der Beschluss erlassen, dass die Exhumierung genehmigt wird. Und jetzt geht es hier dann ganz konkret für die Ermittler um die Frage, ja, lassen sich hier wirklich 8 Wochen nach der Beerdigung überhaupt noch Spuren für so eine Insulinvergiftung nachweisen?
Bettina Zinker erklärt, wie die Rechtsmedizin dabei vorgeht. Und auch hier gibt es wieder eine Zusammenarbeit mit Mario Tewis, dem forensischen Chemiker.
Mit der Beerdigung setzen natürlich auch Fäulnisveränderungen, Verwesungsprozesse ein. Und je länger ein Mensch sich schon im Grab befindet, desto schlechter ist natürlich auch die Chance, dass man hier noch gravierende Befunde findet. Insgesamt, muss man sagen, war der Leichnam noch gut erhalten, sodass man hier sogar noch makroskopisch, das heißt mit bloßem Auge, den Verdacht auf eine Injektionsstelle hatte. Also wir haben da eine Hautstelle gefunden, die eine Injektionsstelle hätte sein können.
Hier haben wir ebenfalls Gewebeproben zugesendet bekommen. Man hat einfach den Versuch gewagt, hat sich die Materialien angeschaut. Wenn sie noch einigermaßen intakt waren, dann kann man diese Analyse auch ansetzen, insbesondere wenn es sich um einen größeren, zusammenhängenderen Fall handelt. Wie lange man Insulingaben im Hautgewebe nachweisen kann, ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Und wir lernen im Grunde mit jedem Fall dazu. Hier hatten wir ungefähr 2 Monate Liegezeit nach Beerdigung und konnten auch da Insuline feststellen. Das scheint ein Zeitraum zu sein, der zu leisten ist, der abdeckbar ist. Aber viel länger, befürchte ich, sind rückblickend keine Analysen möglich.
Nach 2 Monaten im Grab, dass man da noch Insulin findet, das hat keiner erwartet. Das lässt aber auch Rückschlüsse darauf zu, dass es in einer sehr, sehr hohen Dosis verabreicht worden sein muss, sodass man da tatsächlich noch was finden konnte.
Also das kann man schon als forensischen Durchbruch bezeichnen, hier im Fall Heinrich N. aus Wiesenbronn. Das ist ein außergewöhnliches Vorgehen. Also hier wird ein Mensch wieder aus dem Grab geholt. Wie ist es für die Ermittler, mit denen du auch über diese Schritte gesprochen hast? Wie gehen sie mit so einer Entscheidung um?
Ja, Ja, die Ermittler haben uns gegenüber gesagt, dass das natürlich ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema ist, mit dem sie hier sehr pietätvoll umzugehen versuchen. Denn diese Entscheidung treffen sie nicht leichtfertig. Also das wird schon sehr sorgsam vorher abgewogen, denn hier wurde immerhin von Verstorbenen, von den Angehörigen Abschied genommen. Und gleichzeitig ist natürlich aber die Aufklärung und das Erlangen von weiteren objektiven belastbaren Beweisen für die Ermittler essentiell. Und die Ermittler sagten uns aber auch, dass Angehörige aber in der Regel sehr verständnisvoll und kooperativ reagieren würden, weil ja natürlich auch bei ihnen ein großer Wunsch besteht, diese Tat aufzuklären und auch einfach zu erfahren, was ist hier wirklich passiert.
Die Spuren führt die Ermittlungsgruppe zu weiteren Toten und sie entdecken dabei ein Muster. Zsegosz W. arbeitete in 69 Haushalten, in mindestens 12 Fällen spritzte er Insulin, 7 Menschen starben. Die Münchner Ermittler haben inzwischen genügend Beweise für die Insulinvergiftung gesammelt. Jetzt geht es darum, das Motiv des Täters zu verstehen. Kriminalhauptkommissar Johannes P.
Der hat diese Tätigkeit benutzt als Türöffner für im besten Fall wohlhabende deutsche Haushalte. Dort wollte er stehlen und er stand aber unter Vertrag für 4 bis 6 Wochen. Jetzt war es halt so, er brauchte halt einen Grund, dass er, nachdem er seine Beute abgegriffen hat im Haushalt, diese Einsatzstelle wieder verlässt. Am Anfang seiner Tätigkeit hat er Gründe vorgebracht, wie beispielsweise seine Mutter sei gestorben und er müsse sofort die Einsatzstelle wieder verlassen. Später dann ist er ja von den Ausreden übergegangen in die Insulingaben. Wohlweislich, dass diese Insulingaben entweder dazu führen, dass derjenige verstirbt oder aber, dass derjenige stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wird. Alles Gründe, die praktisch für ihn bedeuten, dass er völlig unverschuldet jetzt die Einsatzstelle verlassen kann. Weil das natürlich irgendwann auffällig wird, dass er immer nur ein paar Tage bei der Einsatzstelle ist, dass er seinen Vertrag von 4 bis 6 Wochen eigentlich nie erfüllt. Ja, hat er auch die Vermittlungsfirmen ständig gewechselt. Also der war bei zig Firmen unter Vertrag, weil natürlich eine Firma, wenn er da zweimal nach 3 Tagen abreist, mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten will. Und so ist der von Vermittlungsfirma zu Vermittlungsfirma getingelt.
Also man kann sagen, die Pflege war für ihn nur ein Mittel zum Zweck. Sein Ziel war nicht die Betreuung, sondern Bereicherung und ein möglichst schneller Ausstieg aus dem Vertrag.
Genau, er wollte vermutlich nur stehlen und sich möglichst schnell hier wieder auch aus den Haushalten einfach wieder auch entfernen. Und statt der meist vertraglich geregelten im Schnitt so 6 Wochen, reiste er dadurch oft nach nur wenigen Tagen ab und ja, nutzte dabei anfänglich auch eher Ausreden. Also seine Mutter sei gestorben. Er hat auch einmal, glaube ich, angeführt, dass ein Kind von ihm krank sei, er aber gar keine Kinder hat. Später ja, setzte er dann wohl gezielt Insulin ein, um seine Klienten ja mindestens ins Krankenhaus zu bringen oder halt, dass sie versterben, um somit auch einfach abreisen zu können. Denn wenn sein Klient im Krankenhaus ist oder verstirbt, endet natürlich automatisch sein Vertrag. Und besonders perfide, nachdem Zsegosz W. seine Opfer getötet hatte, ja, bestahl er sie eben auch. Also das war wirklich alles, so haben es uns die Ermittler berichtet, Geld, Schmuck, aber manchmal auch Alltagsgegenstände wie Waschmittel oder einfach auch nur Klopapier, also völlig banale Dinge.
Dann läuft das Ganze ja über Pflegeagenturen. Wie viel Verantwortung tragen diese Agenturen denn, die den Serienmörder Zsegosz W. jahrelang vermittelt haben? Er hat sie ja ständig gewechselt und diese Strategie hat ja offensichtlich dazu beigetragen, dass er so lange unentdeckt geblieben ist.
Ja, tatsächlich. Das haben wir uns natürlich auch gefragt, wie das sein kann. Und strafrechtliche Konsequenzen hat es tatsächlich für keine der Pflegeagenturen. Man muss dazu auch wissen, dass sie auch ja nur als Vermittler auftreten und so dann am Ende der Klient einen direkten Vertrag mit dem Hilfspfleger, in dem Fall Zsegosz W., macht, also diese Agentur, eine reine Vermittlungstätigkeit nur hat.
Hat er denn irgendeine Ausbildung gehabt? Gibt es da irgendwelche Kurse für, womit man sich legitimiert, auch ein Hilfspfleger zu sein?
Ja, er hatte so eine Art Crashkurs gemacht, der hieß so ähnlich im übertragenen Sinne 120 Stunden Pflege in Deutschland. Die hatte er absolviert und war dann ab 2015 in deutschen Haushalten tätig. Wir haben ja auch mit Angehörigen im Rahmen der Doku gesprochen und ja, die haben uns gegenüber auch immer wieder ihre Forderung klar gemacht, dass diese Agenturen viel mehr in die Verantwortung genommen werden müssten, weil die haben sich so ihre Berichte da auch völlig rausgezogen. Also das fand ich auch sehr erstaunlich, dass sie sich da auch gar nicht so verantwortlich für gesehen haben. Ein Zitat ist mir da noch im Kopf geblieben von einer Angehörigen, die sagte, wir als Verwandte vertrauen auch auf diese Agenturen und dass das so nicht passieren darf. Es kam am Ende dann auch raus, dass auch keine polizeilichen Führungszeugnisse zum Beispiel von den Vermittlungsagenturen von Jagos W. eingeholt wurden, weil die hätten gezeigt, das ist jemand, der saß hier 5,5 Jahre in Haft, aber das hat alles wohl keine Rolle gespielt.
Hat das für die Vermittlungsagenturen irgendwelche Folgen gehabt?
Ja, tatsächlich hatte es juristische bzw. strafrechtlich überhaupt gar keine Konsequenzen für die Agenturen. Also das ist, denke ich, auch was Bitteres für die Angehörigen gewesen, dass diese Agenturen, an die sie sich natürlich vertrauensvoll gewandt haben und eben auch den offiziellen Weg über eine Agentur gegangen sind, ja, dass sie dort völlig allein gelassen wurden.
Ja, man vertraut darauf, dass man da einen seriösen Anbieter hat, der jemanden vermittelt, der tatsächlich hilft an der Stelle.
Genau.
Wir haben jetzt also Insulin als Tatwaffe und das Motiv Mord aus Habgier und niedrige Beweggründe. Darauf setzt die Staatsanwaltschaft 1 in ihrer Anklage für den Mord in Ottobrunn. Bevor es aber zum Prozess kommt, will die Mordkommission den Hilfspfleger nochmal konfrontieren, in der Hoffnung, ein klares Geständnis zu erlangen. Ermittler Johannes P. startet mit dem Fall in Ottobrunn, den wir hier im Podcast ARD Crime Time als erstes besprochen haben.
In dieser Vernehmung hat er dann die Motivlage tatsächlich nach anfänglichen Leugnen dann nochmal berichtigt und hat sich dahingehend korrigiert, dass er ganz klar zugegeben hat, dass er dem Getöteten Insulin verabreicht hat, um ihm den Schlüssel vom Hals zu nehmen und um so letztlich an das Geld zu kommen. Ansonsten hat er sich eigentlich in allen Fällen, die ihm vorgeworfen wurden, zur Motivlage dahingehend geäußert, dass die Opfer oder auch die Angehörigen ihm gegenüber aggressiv geworden wären. Und er hat es natürlich auch etwas beschönigt. Er wollte niemanden direkt umbringen, sondern er wollte eigentlich nur, dass er seine Ruhe hat, dass die Leute Ruhe geben und so weiter. Als ich ihm dann tatsächlich meine Sicht der Dinge um die Ohren gehauen habe sozusagen und ihm tatsächlich gesagt habe, wie ich das Ganze sehe, dass ich seine Motivationslage nicht dahingehend einschätze, dass er ständig an allen Einsatzstellen beleidigt und beschimpft und sonst was worden wäre, sondern dass es ihm nur darum ging, so schnell wie möglich wieder aus der Einsatzstelle rauszukommen, was zu stehlen und einen adäquaten Grund zu haben, die Einsatzstelle zu verlassen und dann auch keine Vertragsstrafe bezahlen müsse. Das hat er sich tatsächlich so angehört und hat dann zu mir auch gesagt, alles, was Sie gesagt haben, ist die Wahrheit und stimmt so.
Jetzt hat es hier eine weitere Vernehmung gegeben, über die er berichtet. Warum ist es denn so wichtig, dass der Ermittler hier die Motivlage so genau herausarbeitet?
Ja, also aus meiner Sicht nochmal zusammengefasst, also in der ersten Vernehmung am 13. Februar, kurz nach der Tat, hatte Jagos W. angegeben, dass er ihn nur schläfrig, so drückte er es, ausmachen wollte und dann im Anschluss auf die Idee gekommen sei, mal in diese Geldkassette des Opfers zu schauen. In dieser Vernehmung, die wir jetzt gerade beschrieben bekommen haben, gibt er jetzt aber zu, dass, um an die Geldkassette zu kommen, er Insulin gegeben hat, also vorsätzlich gehandelt hat und somit juristisch ein ganz großer Unterschied ist für die Frage, ob es hier um einen Mord oder Totschlag etwa gehen könnte.
Kriminalhauptkommissar Johannes P. zu diesem Schlüsselmoment.
Also es ist natürlich so, dass es nicht sehr häufig vorkommt, dass ein Ermittler es mit einem Serienmörder zu tun hat. Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man so jemandem gegenüber sitzt und der zu dir dann sagt, das habe ich getan und das in mehreren Fällen. Aber am meisten froh bin ich tatsächlich, dass es uns gelungen ist, dass es am Ende dazu kam, dass wir den Mann am 12. Februar festnehmen konnten, Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Otto Pohn nicht sein letztes Opfer gewesen wäre. Ich habe ihn gefragt, ob er froh ist, dass er festgenommen wurde und dass das jetzt sein Ende hat. Und diese Frage hat er bejaht.
Reicht das nun alles für eine Verurteilung? Für Staatsanwältin Marion Morlohr ist es das umfangreichste Verfahren in ihrer Karriere. Sie erhebt Anklage wegen Mordes in 6 Fällen, wegen versuchten Mordes in 3 Fällen und außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung in 3 weiteren Fällen. Was ist die Motivation des Täters gewesen?
Dieses allein ausschlaggebende Motiv gab es meiner Meinung nach nicht. Er hatte von Tag 1 nicht den Vorsatz, diese Tätigkeit wirklich auszuführen und der auch nachzukommen. Das lag zum einen daran, dass ihm die Tätigkeit per se einfach zu schwerwiegend war, zu körperlich belastend, auch zu psychisch belastend. Darin lag so ein Teil des Motivs, dass er sehr verärgert war über die Situationen, die vor Ort geherrscht haben. Das hat ihn massiv gestört, dass er da nachts aufstehen musste und eben nicht in Ruhe schlafen konnte. Ein weiteres Teilmotiv davon war, dass er eine legitime Ausrede finden hatte müssen, warum er seinen Vertrag, den er ja unterschrieben hatte, der meistens so um die 6 Wochen Zeitspanne erfasst hat, nicht zu Ende bringt.
In den Medien und in vielen Fernsehberichten wird er nun als Insulinmörder bezeichnet, als Todespfleger. Es gibt da viel Aufmerksamkeit für den Angeklagten und der Prozess beginnt Ende November 2019. Wie gehen denn die Angehörigen der Toten damit um?
Ja, tatsächlich haben sich viele Angehörige hier als Nebenkläger dem Prozess angeschlossen und reisen jetzt für diesen Prozess aus ganz Deutschland nach München. Und besonders belastend natürlich diese langen Zeugenvernehmungen, diese erneuten Schilderungen vor Gericht über mehrere Stunden, was hier passiert ist. Für die Richterin ist es in vielen Fällen aber wichtig, denn sie will die entscheidende Frage klären, nämlich ob der Tod jeweils kausal auf eine Insulingabe zurückzuführen ist oder nicht. Eine Zeugin, die Tochter eines Opfers, erzählte mir auch, dass sie aber diese Aussage und den ganzen Prozess am Ende ja auch irgendwie als einen guten Abschluss für sich empfunden hatte. Sie sagte, dass sie das alles nochmal so Revue passieren lassen konnte. Ja, das hat für sie auch irgendwie einen Abschluss markiert. Mhm. Jacob Schwe wird vor Gericht bei diesen Aussagen eher als ja regungslos und teilnahmslos beschrieben.
Der Prozess dauert fast 1 Jahr und danach entscheidet die erste Strafkammer des Landgerichts München I im Oktober 2019. Wie lautet das Urteil?
Ja, Jagger Schwe wird wegen dreifachen Mordes, wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in 4 Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das Gericht stellte zudem noch die besondere Schwere der Schuld fest, da er innerhalb von nur 9 Monaten so eine Vielzahl von Straftaten begangen hat. Und das bedeutet am Ende jetzt für ihn, dass er eben nicht, vielleicht schon nach 15 Jahren etwa, auf Bewährung entlassen werden könnte bei möglicher guter Führung etc. Er ist zur Erinnerung nochmal damals 38 Jahre. Heute ist er also etwa so 44 Jahre. Ob er nochmal ein Leben in Freiheit verbringen wird, ist ja doch eher zweifelhaft.
Jetzt ist er trotz Geständnis aber auch in einigen Fällen freigesprochen worden. Wie kann denn das sein?
Ja, das war auch für uns natürlich eine große Frage, wie das funktionieren kann. Dazu hat uns der Gerichtssprecher des Landgerichts München I auch ein Interview gegeben, was auch zu sehen ist in der Dokumentation. Das Gericht, das habe die Fälle und dessen Abläufe ja sehr sorgfältig jeweils geprüft und sei minutiös, hätte das abgeglichen, was hier passiert sei, mit rechtsmedizinischen Untersuchungen, mit den Aussagen der Zeugen etc. Und da, wo sich ja die Punkte nicht genau gedeckt haben, da, wo es einfach noch Ungereimtheiten gab und zwar das Geständnis von Jagger Schwe über die Insulingabe gegenüber der Polizei da war, hat das für das Gericht am Ende nicht gereicht, das auch wirklich zu einer Verurteilung zu bringen. Das ist natürlich, so hat es uns auch der Gerichtssprecher gesagt, für Angehörige sehr schwer zu ertragen, denn sie wollen natürlich auch einfach, ja, zum einen eine Antwort haben, was ist passiert und auch einfach eine Art, ja, eine Gerechtigkeit walten lassen. Aber er hat es so formuliert, dass das am Ende auch einfach die Konsequenz in einem Rechtsstaat sei. Ja, wenn ein Gericht am Ende eben noch Zweifel hat, dann darf es eben nicht verurteilen.
Das genaue Hinsehen der Ermittlerinnen, Ermittler und Mediziner in München hat einen Serienmörder gestoppt. Im Ergebnis ist es den Münchner Mordermittlern gelungen, eine der größten Mordserien in Deutschland aufzuklären. Was sagen die Ermittler heute, einige Jahre nachdem sie diese Serie aufgedeckt haben? Staatsanwältin Marion Morlua und ihre Kollegen ziehen Bilanz.
Das Einzige, womit man sich auseinandersetzt, ist: im Rückblick haben wir alles ermittelt, haben wir alle Schritte eingeleitet, haben wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und da, glaube ich, können wir uns guten Gewissens auf den Standpunkt stellen, dass wir wirklich alles ausgeschöpft haben, alle Möglichkeiten ergriffen haben, um da ein möglichst umfassendes Bild und eine möglichst umfassende Aufklärung zu ermöglichen.
Er hat mir diese 12 Taten gestanden und ich persönlich, und ich glaube, da spreche ich auch für meine Kollegen, wir sind uns eigentlich sicher, dass es keine falschen Geständnisse waren, dass es so war, wie er es berichtet hat.
In erster Linie waren wir froh, dass ihm überhaupt das Handwerk gelegt wurde, weil er auch in einer Vernehmung konkret gesagt hat, wenn sie mich nicht erwischt hätten, dann hätte ich weitergemacht. Und so war auch unser Eindruck.
Diese Ermittler erleben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in der ARD-Mediathek. Da schauen wir auch genauer auf ein weiteres Opfer, auf Heinrich Wischmann aus Mülheim an der Ruhr.
Mein Bruder und ich waren uns einig, dass wir gesagt haben, ehe wir den Vater hier jetzt versterben lassen, möchten wir noch mal alles genau abklären. Und dann wurde ihm Blut abgenommen und dann kam wohl der Anruf, dass er unter 10 Zucker hätte. Ich hatte damals Kontakt zu anderen Ärzten im Privaten und habe das erzählt und sofort kam die Diagnose, da muss Insulin im Spiel sein. Und dann haben wir entschieden, dass einer zur Polizei geht, das melden muss. Und da bin ich vom Krankenhaus aus zur Polizei.
Erzählt Karin Wischmann-Schofs in ARD Crime Time. Und so beginnt die neue Staffel in der ARD Mediathek. Tödliche Pflege, der Serienmörder im eigenen Haus. Das ist eine Dokumentation von Markus Cebula, die wir Ihnen empfehlen. Wir sehen dort, wie die Polizei in Essen diesen Fall zunächst nur als Körperverletzung einstuft und wie sich später sogar der Polizeipräsident persönlich für Ermittlungsfehler entschuldigt. Dorthin kommen Sie über einen Link in unseren Shownotes. Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank. Markus, danke, dass du da warst und für die Details zu diesen Recherchen, die du uns erzählt hast.
Sehr gerne.
Ich bin Felix Gebhardt und produziert hat diese Folge Ingo Naumann. Vielen Dank dafür. Zum Schluss haben wir noch einen weiteren Tipp für Sie.
Hier ist Mathis Kiesig von ARD Crime Time und für unseren Tipp habe ich einen besonderen Gast bei mir, Frank Seibert von ARD Wissen. Schön, dass wir uns sprechen können, Frank.
Hi.
Für eine neue Dokumentation von ARD Wissen in der ARD Mediathek hast du dich einsperren lassen. Euer Thema: Gefängnisse abschaffen, was besser wirkt als Haft. Was war denn für dich eigentlich der eindrucksvollste Moment während dieser Produktion, der dir vielleicht auch bis heute in Erinnerung geblieben ist?
Ich würde sagen, der eindrucksvollste Moment war, dass wir uns mit einem Opfer getroffen haben, einer Frau, die von ihrem damaligen Partner in einem Drogenrausch niedergestochen wurde in der eigenen Wohnung und sie nur knapp überlebt hat. Und sie wollte verstehen, warum hat er das getan? Sie wollte irgendwie das klären und hat deswegen eine Organisation aufgesucht, die Täter-Opfer-Ausgleiche machen und hat sich mit diesem Ex-Partner im Gefängnis getroffen und in zahlreichen Gesprächen versucht herauszufinden, was in ihm vorgegangen ist und ja, das irgendwie für sich zu klären. Und das fand ich wirklich beeindruckend.
Kannst du denn für unsere Hörerinnen und Hörer mal zusammenfassen, so ganz grundsätzlich, was diese beiden Positionen sind, die sich vielleicht bei diesem Thema, wie wir es jetzt gerade schon angesprochen haben, gegenüberstehen?
Die beiden Positionen sind am ehesten Menschen, die härtere Haftstrafen fordern und erstmal so die Strafe als das Wichtigste an einer Haft sehen. Und dann gibt es die genaue Gegenseite, die sagt, Strafe ist schon wichtig und auch der Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Menschen. Aber was auch wichtig ist und was oft zu kurz kommt, ist die Resozialisierung. Und ich würde sagen, das sind die beiden Pole, die wir so abgebildet haben.
Und wie hat sich denn im Laufe der Produktion vielleicht auch deine Sicht auf dieses Thema verändert? Also vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was so dein erster Gedanke war, als dieses Thema auf dich zugekommen ist und wie du dich vielleicht verändert hast mit deiner Einstellung im Laufe der Produktion.
Also bevor ich mich mit dem Thema Gefängnisse beschäftigt habe, habe ich gar nicht so oft drüber nachgedacht, wie es eigentlich Menschen in Haft geht. Und auch nicht, was denn da jetzt gut oder schlecht läuft. Also ich glaube, das ist einfach so ein gelerntes Prinzip. Wer etwas Böses tut, der wird bestraft, indem er weggesperrt wird und irgendwann kommt er wieder frei. Und was ich, glaube ich, während der Produktion viel mehr verinnerlicht habe und gelernt habe, ist, wie wichtig es aber auch ist, neben dieser Strafe, Menschen darauf vorzubereiten, dass sie nach dieser Haftstrafe auch wieder Teil der Gesellschaft werden. Alleine aus Eigeninteresse der Gesellschaft draußen ist das wichtig, weil wir ja wollen, dass diese Menschen nicht wieder kriminell werden.
Wenn Sie Frank Seibert ins Gefängnis begleiten und mehr zu diesem spannenden Thema erfahren wollen, dann schauen Sie gerne in die Mediathek, die neue Dokumentation von ARD Wissen, Gefängnisse abschaffen, was besser wirkt als Haft. Das ist die Doku, die Sie dort finden. Und per Link in unseren Shownotes kommen Sie direkt in die Mediathek. Und auch wir haben in ARD Crimetime schon ein Spezial zu diesem Thema gemacht, auch mit Fachleuten gesprochen, die ja auch in eurer Doku auftauchen lasst, wie Dr. Thomas Galli oder René Müller und einigen anderen. Und auch den Link zu unserem Spezial finden Sie in unseren Shownotes.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.